Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir haben einen kleinen Urlaub gemacht. Es ist doch einiges passiert, was wir heute besprechen sollten. Und wir haben uns dann so für den gemächlichen Start nach dem wohlverdienten Urlaub erstmal wieder zu zweit zusammengesetzt und werden so ein bisschen das besprechen, was wir in den letzten Wochen verpasst haben. Tobi, ich grüße dich. Du hast ja noch ein bisschen länger die Stellung gehalten als ich und dann mit Jörg quasi nochmal, ja, dich in den Urlaub verabschiedet und kann ich sagen, eigentlich so eine Folge gemacht, wo es nochmal so richtig schön über den Tennis-Gossip ging.
Ja, es ging richtig ab, fand ich, und auch die Tage danach. Und insofern wäre meine Frage jetzt nach dem Urlaub eigentlich gewesen, war was?
Ja, es hat sich ja eigentlich nicht viel geändert, ne? Also Kyrgios ist die intelligente Speerspitze der Tennisbewegung. Und bei vielen anderen, die so vorne in den Weltranglisten stehen, hat man den Eindruck, sie müssen viel dazulernen.
Ja, also insofern meine ja fast schon rhetorische Frage war, was es hat schon noch ein paar Nachwehen gehabt, dieses ganze Drumherum. Ich habe ja dann, also nicht nur ich glaube viele haben lernen dürfen und müssen, wer Philipp Plein ist. Das war ja noch gar nicht geschehen. Wusstest du, wer Philipp Plein ist?
Ich muss leider gestehen, ja.
Echt?
Ich kannte ihn.
Ich wusste es nicht, ja.
Ich kannte ihn.
Ja, als Schwelli von den Sandplatzgöttern war, so lieb, der schrieb mir, es ist sowas wie früher Ed Hardy, nur in sauteuer. Dann wusste ich Bescheid, okay. Aber also da kam ja noch einiges nach, was aber trotzdem einzahlte auf diese ganze Adria-Tour, Malaise und das Fehlverhalten und. Ein Gedanke, den ich jetzt heute, bevor wir uns jetzt hier online getroffen haben, hatte, war, weil in dem Zusammenhang ja auch Kyrgios immer wieder eine Rolle spielt, ein Gedanke war, was gäbe ich dafür, wenn wir uns einfach wieder nur darüber aufregen würden oder diskutieren würden, ob Kyrgios einen Underarm-Surf machen darf oder nicht und ob das respektlos ist oder nicht. Und das kommt mir vor wie aus einer anderen Welt.
Ja, aber so ging es mir auch ein bisschen. Also gerade als da noch dieser Tag kam, wo irgendwie Becker und Kyrgios sich einen Schlagabtausch bei Twitter lieferten. Also da habe ich dann wirklich gesagt, also so bei allem Spaß, den man denn ja doch zwischendurch mal dran hat, aber das ist mir dann doch jetzt schon ein bisschen Gossip zu viel. Also es wird einfach Zeit, dass wieder Tennis gespielt wird. Und da war ich dann am Ende, muss ich sagen, auch schon so ein bisschen genervt und habe dann auch aufgehört, das intensiver zu verfolgen, muss ich gestehen.
Ja, es ist vielleicht wie bei vielen guten oder schlimmen Krisen, dass die einen gewissen Lebenszyklus haben, auch in der Berichterstattung. Und dann hast du einen Peak und der geht in der heutigen Zeit auch relativ schnell wieder weg. Ich glaube, bei der Adria-Tour und den Folgen kann man mit Fug und Recht behaupten, dass der sich durchaus etwas länger hielt als der normale Shitstorm, die normale erhitzte Diskussion darüber. Ich denke auch mit Recht. Mit Recht wurde die Diskussion auch, wie ich fand, ganz gut geführt, auch in den sozialen Medien. Erstaunlicherweise haben sich viele Tennisspieler ja komplett zurückgehalten und haben sich überhaupt nicht da positioniert. Aber irgendwann war man es dann auch überdrüssig. Nicht im Sinne von, das Thema ist jetzt genug und man muss da nicht mehr drüber reden, sondern ich glaube, es war dann irgendwann auch alles gesagt dazu. So dass man sagen kann, ja, es wird Zeit, dass wieder Tennis gespielt wird, nur leider Gottes, es wird ja noch nicht, also noch nicht so richtig oder so halb oder so. Wie empfindest du aktuell jetzt das, was an wirklichem Tennis geschieht? Kriegst du das mit? Verfolgst du das? Was ist dir aufgefallen in den letzten ein, zwei Wochen?
Ja, also ich guck da doch immer mal wieder rein, was es jetzt so gibt. Also ob jetzt bei dem Turnier von Team oder natürlich auch weiterhin Hörgrenzhausen habe ich reingeschaut. Und es gibt ja mittlerweile auch viele andere Formate weltweit, was du denn irgendwie über irgendwelche Streams gucken konntest. Aber ich muss gestehen, auch da wird man natürlich mit der Zeit so ein bisschen überdrüssig. Gerade aber natürlich auch, weil man weiß, es soll jetzt wieder irgendwie so losgehen. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, ja, wir befinden uns in so einer Schwebephase einfach. Also weil das Ganze jetzt ja gar nicht mehr so weit weg ist. Also die Damen, die wollen ja am, ich glaube, 3.8. in Palermo beginnen. Ich meine, das sind jetzt noch so knapp 3 Wochen. Aber eigentlich weiß keiner so wirklich, ob das jetzt passiert, wie das passiert. Gerade natürlich auch mit der ganzen Lage in den USA, wo du steigende Fälle hast. Ich finde, es ist gerade eine ganz seltsame Stimmung irgendwie in der Tennisszene dadurch zu vernehmen, die natürlich auch, da kann niemand was für, ganz normal ist, einfach weil keiner so wirklich weiß, ob das jetzt so weitergeht. Und vor allem hört man jetzt ja doch auch so vermehrt langsam Stimmen, die sagen, so wie heute habe ich gelesen, Michael Kohlmann und Rainer Schüttler von DTB-Seite, die ja schon Skepsis äußern und sagen, also ob das jetzt wirklich alles in den USA so funktioniert, gerade mit der momentanen gesellschaftlichen Lage und den steigenden Zahlen, das ist so ein bisschen unvorstellbar gerade. Und ich glaube, das ist so die Grundstimmung, die gerade eigentlich die Tennisszene so ein bisschen prägt. Keiner weiß eigentlich so wirklich genau, wann, wie und wo das weitergeht. Das hörst du ja auch von ganz vielen Spielern, die noch keine Hotels und nichts gebucht haben. Schwierig.
Ja, es bewahrheitet sich dann doch meines Erachtens immer wieder, dass dieses auf Sicht fahren und von Woche zu Woche denken uns die Tenniswelt noch eine ganze Weile begleiten wird. Sofern man vor 3 oder 4 Wochen, als die sehr, sehr klaren Pläne und auch sehr, sehr starken, sage ich mal, Statements mit einem entsprechenden Rückhalt durch die Politik in den USA, durch die lokalen Entscheider aus New York, einem das Gefühl gaben, Mensch, die US Open, das egal ob man wie es dann am Ende stattfindet, aber das wird stattfinden und das ist das erste Highlight, so auf das man sich vielleicht freuen kann, Fragezeichen. So überzeugend das rüberkam, so dicke Fragezeichen gebe ich dir recht, sind jetzt hinten dran da zu sehen. Die USA jagen im Moment 24-stündig, muss man fast schon sagen, die Rekorde, was Neuinfektionen angeht. Wir sind im Moment 50, 60, 64.000 Neuinfektionen pro Tag sind keine Ausnahme mehr. New York selber ist zwar im Moment weniger stark von diesen steigenden Infektionszahlen betroffen, als es andere Staaten sind. Aber so wie sich die Lage dort insgesamt zuspitzt, im Zusammenspiel mit, ich glaube, im Großen und Ganzen verunsicherten Tennisprofis quer durch die Welt, bringt, ja, diese Situation, glaube ich, bringt zu Recht dicke, dicke Fragezeichen auf, ob das am Ende wirklich wird stattfinden können. Ich halte es für mehr als fraglich denn je. So aufgrund der letzten und neuesten Entwicklungen. Aber vielleicht ist es halt das, was ich eingangs sagte. Vielleicht muss man wirklich von Woche zu Woche neu schauen und dann gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und es wird ja übrigens auch immer deutlicher, dass auch einige Spieler große Fragezeichen hinten dran gesetzt haben, ob sie dann sich das überhaupt antun werden. Und wenn man von oben die Weltrangliste runtergeht, dann mal ganz oben angefangen mit Djokovic, Federer und Nadal. Ich denke, bei Federer sind die Dinge am klarsten. Der wird nicht spielen, weil er noch in seiner Rekonvaleszenzzeit ist. Aber sowohl Nadal als auch Djokovic haben ja nun alles andere als starke Statements von sich gegeben, bezüglich eines möglichen Auftritts bei den US Open. Am unwahrscheinlichsten glaube ich noch Nadal, der bereits für Madrid fest zugesagt hat und dann wohl in der Konsequenz, wo es denn stattfindet, Madrid, Rom und Paris durchspielen möchte. Und auch bei Djokovic klang es ja alles andere als entschieden.
Ja, also du kannst natürlich damit auch genau auf diese Diskussion dann hinaussteuern, wo du mir mal gesagt hattest, ne, was ist denn, wenn die Top 3 quasi nicht dabei sind? Gibt es denn quasi, ja, Image-Schaden ist jetzt übertrieben, aber schon so eine Diskussion, naja, was ist denn jetzt dieses Turnier eigentlich wert? Ich finde das ja an sich blödsinnig, so eine Diskussion, weil erstmal wird es eine Zeit geben, wo die drei nicht mehr mitspielen und dann werden die US Open trotzdem denselben Stellenwert haben wie immer. Aber natürlich gerade jetzt verbunden mit so einer ganzen Konstellation, dass du da jetzt irgendwie diese Covid-19-Fälle hast und steigende Zahlen, dass New York dadurch eigentlich an sich unsicher ist, dass die ganze Reisesituation insgesamt noch eingefahren ist und dass du dann natürlich auch noch quasi diese Konkurrenz dann plötzlich hast mit den French Open, das kann natürlich schon ja als Ergebnis nachher so ein bisschen führen, dass vielleicht Tennis da einfach auch ein bisschen mehr Schaden nimmt, als dass es jetzt was bringt, das alles so durchzuziehen. Und weil du auch gerade sagtest, so man muss von Woche zu Woche vielleicht gucken, aber auch das ist ja schwierig, denn du musst ja Turniere planen bis Ende des Jahres. So, und du hast jetzt ja schon die nächsten Lücken, dadurch, dass gesagt wurde, also in China wird es keine Großveranstaltung und keine Sportveranstaltung mehr geben. Das heißt, die WTA müsste eigentlich gucken, was machen wir mit unseren beiden Endturnieren? Die müssen neu besetzt werden. Es ist jetzt schon klar, dass du kein Tausender-Turnier in Shanghai hast bei den Herren. Es wird in Peking diesen 500er davor nicht geben. Du kannst in Europa nachher nicht mehr irgendwann draußen spielen. Das heißt, du müsstest theoretisch irgendwie noch Hallen dazu buchen, was jetzt wahrscheinlich sogar auch relativ einfach ist, weil in den meisten Städten gibt es keine Großveranstaltungen. Aber das muss ja irgendwie alles organisiert und vor allem auch finanziert werden. Also da bin ich mal gespannt, was denn da hinten mal rauskommt. Weil wenn du nachher so einen Kalender hast, wo denn irgendwie so auf ATP World Tour Ebene gerade mal so ein Turnier irgendwie stattfindet oder auch bei der WTA, ja, dann wirst du nämlich auch wieder die Diskussion haben, naja, es gibt nicht genug Turniere. Also das kann alles halt, selbst wenn es nachher irgendwie so halbwegs funktioniert und du doch irgendwie Tennis spielst, aber halt mega nach hinten losgehen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Ich glaube schon, dass wir im Herbst jetzt irgendwie Tennis sehen werden. Da bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Ob jetzt in New York oder auch nicht, aber wir werden Tennis sehen. Aber das ist so die Gefahr, die ich jetzt eigentlich schon viel größer sehe.
Ja, und Tennis hat einfach als Sport, bringt es auf allen oder auf nahezu allen Kriterien die schwierigste Steuerbarkeit in diesem Setting mit sich. Weißt du, eine Formel 1, da gibt es, keine Ahnung, bin kein Experte, was, 24 Fahrer oder irgendwie sowas?
20 sind aktuell nur, ja.
So, und also es ist ein ganz klar definierter Fahrerkreis plus die Teams drumherum. Da hast du das überschaubar definiert, ja. Oder wie jetzt die UEFA hingeht und sagt, okay, wir machen diese Endrunden für die Champions League und für die Euro League, die machen wir an zwei Spots und sie haben sich eben mit Lissabon in Portugal und dann mit Deutschland, ich glaube hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, eben auch lokal Regionen ausgesucht, wo Corona im Moment scheinbar, wenn man mal Tönnies aus von Nordrhein-Westfalen, scheinbar ganz gut im Griff ist. Das kriegst du beim Tennis nicht hin. Und ich glaube, es bewahrheitet sich nach wie vor wieder Woche für Woche das, was irgendein schlauer Mensch relativ zu Beginn der Pandemie gesagt hat. Als Indian Wells abgesagt wurde, hat irgendjemand gesagt, Tennis geht als erstes und es wird wohl auch als letztes wiederkommen. Zumindest in seiner Gänze, glaube ich, da sind wir uns einig. aber auch in dieser Teilorganisation tut es sich mit Sicherheit mit Abstand am schwersten als Sportart. Vielleicht sogar noch schwieriger, noch schwerer, als es Golf sich tut, die ja auch alles andere als eine einfache Zeit haben im Moment. Aber ich bin bei dir, ja, wir werden Tennis sehen. Wir sehen ja jetzt, wie gesagt, auch schon, wie eingangs gesagt, auch aktuell Tennis. Das ist, ja, da fehlt immer so ein bisschen dieser, wir haben es mit Marcel Meinert mal diskutiert, der sportliche Wert, was ist der sportliche Wert einer Veranstaltung? Damals sprachen wir noch über den Laver Cup. Oh Gott, hätte ich ihn niemals in meinem Leben angezweifelt, denn der sportliche Wert des Laver Cups überstrahlt alles im Vergleich zu dem, was wir jetzt im Moment sehen. Insofern, der Marcel, wenn er es hört, er hat sowas von recht gehabt, ja, was den sportlichen Wert des Laver Cups angeht. Das, was wir im Moment sehen, sind ja alles nicht nur Ehrenwerte, sondern auch richtige Geschichten und Unternehmungen, um auch eben die Einzelunternehmer, Tennisspieler und Spielerinnen im Business zu halten, ihnen die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Aber, und jetzt kommen wir vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen auf das Kritische zurück. Auf der einen Seite haben wir die Diskussion in den letzten Wochen rund um die Adria-Tour und die Konsequenzen gehabt. Was mein Aufreger so der letzten zwei Wochen war, rund um diese Showturniere, die stattfinden, ist, dass die mit ihren Preisen, die sie da aufrufen, also für die Zuschauer, die zugelassen sind, ja vollkommen durch die Decke schießen. Ja, wir wissen, da sind nur sehr, sehr limitiert Zuschauer zugelassen. Und natürlich möchte so ein Veranstalter da irgendwie auch seinen Schnitt machen. Aber erstens mal offenbart sich's mir nicht, warum man für ein Showturnier jetzt am Beispiel Berlin 189 Euro für die Karte am Tag zahlen soll. Ich habe irgendwo gelesen, dass es bei dem Turnier in Kitzbühel bei Team 7 auch nicht viel besser war, was die Preise angeht. Jetzt kannst du sagen, musst ja nicht hin, zwingt dich ja keiner. Ja, das ist alles richtig. Es wird keiner dazu gezwungen, nur ich finde es... ich finde es einfach das falsche Signal vor dem Hintergrund dessen, was man ausprobieren könnte in dieser Zeit. Ne? Also rund um Tennis, Tennisregularien, aber eben auch um einen Sport attraktiver zu machen. Und wie Muratoglu immer sagt, für Jüngere attraktiver zu machen. Aber ich kriege doch keinen jungen österreichischen Tennisfan und auch keinen Berliner Mädel oder Berliner Jung oder wie die heißen, ja. In den Hangar rein, wenn ich sage, du, pass mal auf hier, 189 Euro ablatzen. Das geht doch nicht.
Nö, da bin ich bei dir. Also da war ich auch sehr überrascht. Aber andererseits, also ich habe gesehen, dass du ja auch diese Diskussion bei Twitter geführt hast. Ich glaube, Tim Bösel hat sich da ja auch beteiligt. Und ihr hattet ja recht mit euren Argumenten, aber irgendjemand hat da ja dann auch zugeschrieben, naja, also die würden das natürlich nicht machen, wenn sie sicher sein würden, dass diese Nachfrage quasi abgedeckt wird mit diesen Preisen. Und mich wundert's halt auch, dass es Leute gibt, die dann knapp 200 Euro pro Tagesticket zahlen, um so ein Exhibition-Match zu sehen oder vielleicht auch drei oder vier am Tag. Aber andererseits, wenn es Leute gibt, die das zahlen und die Tickets verkauft bekommen, naja gut, dann kann ich nur mal dem Veranstalter irgendwie auch keinen Vorwurf machen.
Nee, da hast du schon recht. Der Vorwurf ist, ja, du hast recht, vielleicht kann man keinen Vorwurf machen. Ich finde das nur, ich weiß, ja, das ist natürlich sehr subjektiv und emotional behaftet. Aber ich vergleiche es einfach, wenn ich finde es halt irgendwo, ne, wer soll ich jetzt sagen, unverschämt. Mir erschließt sich das nicht ganz. Ich würde vielleicht hingehen und würde sagen, ey, wenn ich sowas schon mache, warum muss ich eigentlich Riesenpreisgelder aufrufen? Für die Leute, die dort jetzt mitspielen in Berlin, die machen sowieso genügend Schotter. Also um ein Team oder ein Berrettini über Wasser zu halten, musst du kein Showturnier machen. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Also kann ich doch auch hingehen und kann sagen, ich schütte jetzt statt x 100.000 Euro Preisgeld, schütte ich nur y 100.000 aus, ja, und gehe dafür lieber bei den Sitzplatzpreisen irgendwie runter. Aber jetzt kommst du wahrscheinlich wieder und sagst, der Markt regelt es und für y 100.000 würde der Team dann nicht antreten.
Aber ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Also ich glaube, wir müssen hier sogar auch einen Unterschied in Sachen Exhibition machen. Gerade wenn wir das vergleichen mit Hürgenshausen, ne, die als erstes angefangen haben, wo wir irgendwie vor Ort uns ein Bild gemacht haben, die gesagt haben, wir machen das, um Spielern aus der Region die Möglichkeit zu geben, wieder Tennis zu spielen, aber auch ein bisschen Geld da nebenbei zu verdienen. Ich glaube, das Ding in Berlin, das ist ein anderes, ja, das hat ein anderes Niveau, was das betrifft. Also da geht's nicht darum, dass jetzt ein Bautista, Agut, ein Struff, ein Team endlich wieder spielen können, sondern ich glaube, da geht's jetzt wirklich schon wieder darum, auch gerade für so einen Turnierbetreiber, wie heißt da, Edwin Weindorfer, ist da ja, glaube ich, Turnierdirektor, der ja auch so ein paar andere Turniere hat, der seine Veranstaltungs GmbH hat, der vor allem auch seinen Sponsor hat, der ja mit Bet1 ja auch das Rasenturnier gesponsert hätte. Ich glaube, für die geht es jetzt wirklich darum, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und natürlich ziehen die das Ganze dann anders auf. Das siehst du ja auch einfach daran, was sie an TV-Vermarktung jetzt betreiben, wie sie das ganze Turnier auch allgemein bewerben und vom Spielerfeld natürlich auch. Und dann passt es natürlich auch hinten raus irgendwie dazu, dass sie solche Preise aufrufen. Da sind wir wieder dabei, ob man es jetzt gut oder schlecht findet als Fan. Ja, klar, da kann man lange drüber diskutieren, aber vielleicht nochmal ein Punkt, weil du gerade sagtest, junge Leute oder neue Leute für Tennis zu gewinnen. Ist jetzt aber überhaupt gerade die Zeit, um neue Leute oder gerade auch bei so einem Event mit diesen ganzen Auflagen überhaupt für Tennis zu begeistern? Oder kannst du nicht auch einfach sagen, jetzt unabhängig davon, ob du viel Kohle machen willst, aber zu sagen, also wenn jetzt überhaupt jemand zu unserem Turnier kommt, dann sind das wirklich nur die absolut verrückten Nerds und die zahlen den Preis dann vielleicht schon eher.
Ja, das stimmt. Oder es ist ein High-Society-Event und ich möchte dahin und möchte dazugehören und deswegen zahle ich den Preis. Aber du
Zum
hast
Beispiel,
natürlich
ja,
recht, ja.
wie dieses
Du hast natürlich.
berühmte Vorbereitungsturnier The Boodles, wo das ja auch so ähnlich
Ja,
ist.
das stimmt. Das stimmt. Ja, vielleicht bin ich an der Stelle zu tennissozialistisch, sozialromantisch, wie auch immer geprägt. Und
Ja, du.
ich fasse mich natürlich auch wieder an einer Nase, die ich vorher gar nicht glaubte zu haben. So wie ich zusammen mit dir immer auf Patrick Muratoglu draufgebasht habe und auch nach wie vor sein Turnier. Ich kann dem trotzdem nicht viel abgewinnen. Trotzdem finde ich den Ansatz gut, zu sagen, in dieser Zeit probiere ich mal etwas aus, begebe mich auf ein Experimentierfeld, um vielleicht was rauszufinden, wie ich Tennis attraktiver, nach wie vor attraktiv machen kann. Und dafür gebührt mein voller Respekt. Denn auch dort sind ja Leute angetreten, also auch ein David Goffin muss so finanziell nicht über Wasser halten. Aber Muratoglu hat das aufgezogen, um Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, ein Team in Kitzbühel oder auch dem Event in Berlin hätte es nicht schlecht zu Gesicht gestanden, irgendwie dort etwas, sozusagen ein Experimentierfeld aufzumachen. Aber gut, wer sind wir? Wer bin ich, darüber zu urteilen? Ich habe mein Geld da nicht drin stecken. Ich brauche keine Rendite da drauf, sondern die braucht eben der Veranstalter und der Sponsor möchte entsprechend sich präsentiert sehen. So ist es eben.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich der Punkt. So Exhibition und Exhibition, das kann halt wirklich von der Herangehensweise ein Unterschied sein. Das hast du ja gerade selber gesagt. Und wie ich gerade sagte, oder du ja auch gerade selber resümiert hast, da bist du, glaube ich, echt noch ein bisschen zu sehr in diesem Hörgrenzhausen-Startmodus, so wir machen jetzt was, damit irgendwie wieder gespielt werden kann. Und ich glaube, darum geht's in Berlin wirklich nicht. Weil dann wird es ja zum Beispiel auch keinen Sinn machen, so warum muss jetzt ein Team oder ein Struff. Warum müssen die jetzt nochmal auf Rasen spielen? Das machen die ja nicht, damit sie jetzt nochmal auf Rasen spielen können, weil das brauchen sie dieses Jahr nicht mehr. Und natürlich musst du die dann anders locken. Das ist dann ja ganz legitim.
Das
Legitim,
stimmt.
gutes Wortspiel.
Ja. Und ja, stimmt, über Team wollte ich auch noch sagen. Aber eigentlich, bei Team würde ich ja sagen, dem musst du eigentlich gar kein Geld geben, weil der spielt im Moment ja sowieso überall.
Das stimmt auch wieder, ja.
Der
Das ist
kommt
richtig.
überall hin, ne? Hast du übrigens auch, ich las das doch bei einigen Kommentatoren, hast du auch das Gefühl, dass so jemand wie Team in den letzten Wochen, Monaten viel von seinem Kredit oder von seinem guten Image, was er ja quer durch die Tennisszene so hatte, dass er da was verspielt hat?
Ja, also ich würde das jetzt auch nicht überbewerten. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Zverev, ne? Also das hat natürlich jetzt einen bitteren Nachgeschmack, so mit dieser Teilnahme an der Adria-Tour. Zuerst hat man ja noch gesagt, naja, also zumindest ist Zverev noch in Quarantäne, während Thiem irgendwie weiter durch die Weltgegend reist. Aber dann hat Philipp Plein ja gesagt, holt mal Bier, das kann ich toppen. Aber was natürlich bei Team auch noch hinzukommt, sind so zwei Dinge. Natürlich, das ging ja einmal schon mal damit los, da haben wir uns drüber unterhalten, als die Topspieler irgendwie ihre Abgaben gemacht haben für die Spieler in der Weltrangliste, die weiter hinten stehen, wo ein Team ja gesagt hat, das macht er nicht, weil er nicht das Geld den Leuten geben möchte, die für ihre Karriere nichts tun. Und da seien ja viele dazwischen. Haben wir damals ja gesagt, ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, kann man aber so sehen, finde ich auch jetzt nicht weiter schlimm, würde ich ihn nicht für verurteilen, spielt aber dann natürlich irgendwie im Nachhinein schon mit rein, ne, dass das dann so in Nebensätzen irgendwie erwähnt wird. Und was ich aber auch nochmal auffällig finde, und das hast du bei Team ja jetzt, bei Zverev nicht gehabt, irgendwie in dem direkten Umfeld, er hat natürlich auch noch einen Vater, der jetzt so Äußerungen von sich gibt. Ja, weiß ich nicht, wo ich dachte, gut, vielleicht ist das auch irgendwie so ein typischer Vaterreflex, ne? Er will seinen Sohn schützen, aber dann irgendwie zu sagen, also ja, eigentlich ist ja nur der Djokovic schuld und Dominik wurde das ja irgendwie vor Ort auch ganz anders versprochen und es sollten alle Hygieneregeln eingehalten werden. Naja, also Team ist, glaube ich, intelligent und mündig genug, notfalls, wenn er dann da in Belgrad auftaucht und sieht, das ist alles nicht gegeben, zu sagen, also Leute, dann spiele ich nicht und reise wieder ab. Also das fand ich halt auch alles schwach als Argument. Daher kann ich auch verstehen, dass er ein bisschen Kredit verspielt hat. Das wird, glaube ich, auch bei mir noch ein bisschen nachschwingen, dass ich das so schnell nicht vergesse. Aber letztendlich, und da sind wir wieder bei dem ersten Teil, was ich sagte, am Ende ging mir das auch ein bisschen auf die Nerven. Also man muss es dann aber irgendwie auch nicht größer machen, als es irgendwie ist mit diesen ganzen Aussagen, auch von dem Wolfgang-Team.
Ja, ja, natürlich, das stimmt schon. Das stimmt schon. Es ist halt, ich hatte das ja auch mit dem Jörg Almaroth neulich besprochen, inwiefern man von den Protagonisten außerhalb von, oder mit Ausnahme jetzt von Djokovic auch ein erwachsenes Verhalten erwarten darf und inwiefern da ein Dominic Thiem mit Mitte 20 oder auch ein Alexander Zverev inzwischen einfach auch ja umsichtiger und verantwortungsvoller hätten handeln sollen. Insgesamt fand ich es eben ein wenig ja konsistentes Verhalten von Thiem im Vergleich zu seiner sonstigen Art und Weise oder so, wie er sich bisher gegeben hat und geäußert hat auf der Tour, als ein sehr ja, umsichtiger, weitsichtiger, nicht nur Spieler, sondern auch Mensch, der sich auch engagiert zeigt, der rund um die gesamte Klimaproblematik, er ist ja auch zumindest ein ideeller Kämpfer gegen Plastikmüll, Plastikverschmutzung, zumindest schickt er da immer mal wieder ein Statement raus. Und vor dem Hintergrund so einer gewissen sozialen Verantwortung fand ich es relativ unumsichtig, wie er da gehandelt hat die letzten Wochen. Und es bleibt da zumindest erstmal so ein gewisses Geschmäckle bleibt erstmal da. Aber gut, jetzt drücken wir mal die Daumen, dass bald wieder richtig, richtiges Tennis gespielt wird. Bevor richtig, richtiges Tennis gespielt wird, wird noch richtig Tennis gespielt. Nämlich in Berlin haben wir gesagt, wir haben über Geld dort gesprochen. Wir haben übers Feld gesprochen, oder? Haben wir gesagt, wer spielt mit hier? Berrettini, Bautista Agut, Struffi spielt mit. Tommy Haas, auch nochmal auf seine Alten. Ne? Jannik Sinner.
Genau, die spielen in der ersten Runde sogar gegeneinander.
Und also am Montag. Vergessen wir, was ja fast, würde sagen, fast noch attraktiver ist, ist das Damenfeld dort.
Ja, das kann man so sagen. Also das können wir auch mal schnell durchgehen. Quasi jetzt bei der ersten Hälfte des Turnieres, zu dem Modus können wir gleich nochmal was sagen. Da spielen Julia Görges gegen Anastasia Sevastova, Andrea Petkovic spielt gegen Petra Kvitova. Und dann sind auch noch Kiki Bertens und Elina Svitolina dabei, die quasi schon im Halbfinale gesetzt sind. Also, wenn man jetzt mal so sagen würde, Svitolina, Sevastova, Kvitova gegen Bertens oder auch eine Görges im Halbfinale.
Das ist schon super geil.
Das klingt schon nach einem ordentlichen Turnier.
Total, total. Also, es ist wirklich toll. Könnte gutes Tennis werden, was man da zu sehen bekommt? Fragezeichen, wo kriegt man es zu sehen?
Man kann es sehen bei Eurosport und auch bei Servus TV. Ich glaube, immer jeweils ab 12 Uhr, so wie ich das verstanden habe. Die Zeiten sind wohl immer gleich. Und das Ganze ist halt geteilt. Also das sind im Grunde zwei Turniere, die diese Woche gespielt werden. Es sind immer pro Feld sechs Spielerinnen bzw. Spieler dabei. Es gibt immer zwei Viertelfinalmatches, zwei Spielerinnen bzw. zwei Spieler sind fürs Halbfinale gesetzt und dann wird halt über drei Tage gespielt. Also Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Der erste Teil, also wenn ihr das hört quasi heute, da die Folge Montag erscheinen wird, ist quasi der erste Viertelfinaltag. Da wird auf Rasen gespielt im Steffi-Graf-Stadion, also dort, wo halt diese Bet 1 Open bei den Damen eigentlich dieses Jahr hätten stattfinden sollen. Und dann wird auch noch in der zweiten Wochenhälfte nochmal drei Tage gespielt und da wird gespielt auf dem Flughafen in Tempelhof, ist der dazu ist, ne? Ich kann das sagen. Dann wird dort gespielt.
Also der BER ist auch noch zu, der soll erst aufmachen, aber es wird in Tempelhof gespielt, im Hangar, glaube ich.
Richtig, genau. Also da wurde ein Court errichtet und da wird es dann in der zweiten Wochenhälfte auch nochmal Live-Tennis geben und ja, dementsprechend natürlich mit den Preisen. Falls da jemand cool hin will, gerne zu.
Und das Ganze sagst du bei Servus TV und bei Eurosport. Für Oma oder Eurosport so für zum Zahlen?
Nee, Eurosport zeigt das, so wie ich das zumindest jetzt bei mir in der Programmvorschau gesehen habe, bei Eurosport 1, also im Free TV.
Mhm. Schön. Was hast du? Hör zu oder TV hören und sehen?
Nee, ich habe in der Sky Go App geguckt, muss ich gestehen.
Ah, Sky Go macht Werbung für Servus TV und Eurosport.
Sky ist quasi solidarisch mit allen Sendern, das wissen das sind wir doch.
Super, super Jungs. Also Marcel Meinert, Moritz Lang, Paul Häuser und so. Ey, Chapeau, dass ihr für die Kollegen Werbung macht, nicht schlecht. Also Sky, könnte man sagen, Sky ist sozusagen das Wimbledon der deutschen Fernsehsender. Die können auch geben, oder?
Wahnsinnsübergang, als hätten wir uns vorher abgesprochen, was wir heute besprechen. Dann gibt's nämlich auch noch gute Nachrichten, kann man fast sagen, nachdem wir jetzt irgendwie schon alles schlecht geredet haben, eine halbe Stunde lang. Nämlich wurde diese Woche noch bekannt, oder in den letzten Tagen, dass die Turnierveranstalter in Wimbledon nämlich Preisgelder auszahlen, Tobi. Und das Ganze klingt doch, wie ich finde, sehr, sehr gut, weil insgesamt, so hatte ich in einem Artikel gelesen, dann bis zu 620 Spielerinnen und Spieler davon profitieren werden. Und zwar werden die Spielerinnen und Spieler, die halt fürs Hauptfeld qualifiziert gewesen wären, also da ist man jetzt quasi mal von den ersten 128 jeweils ausgegangen, insgesamt circa 28.000 Euro ausgezahlt bekommen. Die Spielerinnen und Spieler, die für die Quali sich qualifiziert hätten, da gehen wir denn ja nachher so in die 200er-Rankings rein, die kriegen die Hälfte, was glaube ich für jemanden, der so, sagen wir jetzt mal, auf 210 oder so steht, 14.000 Euro, glaube ich schon etwas ist, womit man ordentlich was anfangen kann. Und auch die Doppelspieler und die Rollstuhl-Tennis-Spielerinnen und Spieler, die kriegen auch nochmal so 5.500 bis 7.000 Euro ausbezahlt. Natürlich sind da auch wieder die Speerspitzen des Tennis dabei, aber das muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so diskussionswert, weil du musst ja irgendwo einfach anfangen. Aber gerade das, was hinten raus so ein bisschen weiter in die Rankings reingeht, finde ich da eigentlich sehr, sehr gut.
Ich finde das einen ziemlichen Boss-Move von Wimbledon. Das ist echt ziemlich chefmäßig. Klar, wer hat, der hat. Wimbledon, für diejenigen von euch, die es nicht mitbekommen haben, hat ja eine Versicherung, sehr weitsichtig eine Versicherung abgeschlossen, die ihnen genau eben jene Verluste kompensiert, falls so ein Turnier, woran man nie gedacht hätte, nicht stattfinden kann. Das heißt, die von der Corona-Pandemie genauso betroffenen Veranstalter in Wimbledon kommen in den Genuss, dass diese Versicherung jetzt fällig wird und sie damit natürlich in einer ganz, ganz anderen Situation sind, als es beispielsweise die US Open oder eben auch die French Open sind, Roland Garros, die ja eben und daher eben auch diese Bemühungen versuchen, mit auf Biegen und Brechen diesen Riesenverlust und übrigens auch den Verlust von Arbeitsplätzen, der dort entsteht, allein bei der USTA, bei der amerikanischen Tennisvereinigung, sind massiv Stellen abgebaut worden. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von 150 Mitarbeitern oder irgendwie sowas um den Dreh rum, die ihre Jobs verloren haben. Wimbledon muss das nicht und deswegen können sie in diese Rolle schlüpfen, eben auch die Tennisspielerinnen und Spieler, die sich qualifiziert hätten, eben mit dem Erstrundengeld im Grunde genommen, nicht ganz, aber mit dem Erstrundengeld zu belohnen. Also sehr, sehr edler Wimbledon-esker Move, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Zumal das ja auch jetzt so komplett aus dem Nichts kam. Also es war ja damals bei der Absage nicht so, dass sie sowas in der Regel irgendwie angekündigt hätten, sondern sie sind da jetzt einfach mal so eben mit um die Ecke gekommen im Nachhinein. Mhm. Und dadurch, glaube ich, hat das auch medial natürlich nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit gebracht, als wenn sie das jetzt beim Tag der Absage irgendwie gleich mit angesagt hätten. Also Das fand ich auch schon sehr, sehr schlau inszeniert, ohne dass das jetzt negativ klingen soll, dieses Wort.
Nö, es ist wirklich sehr, sehr gutes, in dem Fall nicht nur Marketing, sondern wirklich ja auch substanzielle, sage ich mal, Unternehmenspolitik aus Sicht von Wimbledon. Aber es zahlt natürlich total auf diese Marke Wimbledon auch ein. Und du hast also selten eine Ankündigung von einem Turnier oder eine News gesehen, woraufhin sich so viele Spieler wirklich persönlich auf Twitter gemeldet haben unter ihrem Account und sich bedankt haben. Kann man sagen, ja, kann man auch mal Danke sagen, wenn man einfach Geld geschenkt bekommt, ja. Aber das war schon wirklich, wirklich ein sehr, sehr guter Move. Eine tolle Entscheidung von Wimbledon, muss man sagen. Chapeau. Aller Ehren wert.
Ja, ich glaube, wir würden uns auch bei Twitter bedanken, wenn man uns so knapp 30.000 Euro schenken würde.
Ja, aber wir als Tennisproleten kommen auch mit weniger aus. Insofern, ja, liebe Sponsoren da draußen, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, wir nennen jetzt nicht unsere Kontonummer, aber ihr könnt uns natürlich kontaktieren, genauso wie alle Hörerinnen und Hörer, die uns Feedback senden wollen, unter entweder kontakt@tennisproleten.de, aber natürlich auch über alle sozialen Mediakanäle wie Instagram, Twitter und Facebook. Dort findet man uns unter Tennisproleten. Wenn also jemand etwas spenden möchte oder uns einfach auch nur Kritik schicken möchte oder auch mal ein Lob, schreibt uns gerne.
So sieht's aus. Und vielleicht noch zur letzten Folge, wo du ja mit Jörg Almeroth quasi alleine gewesen bist, weil ich schon mich im Urlaub befunden habe. Wir kriegen ja eigentlich immer Rückmeldungen nach jeder Folge. Danach haben wir die Rückmeldungen bekommen, dass die Folge sehr, sehr gut war, weil Daniel Hofmann nicht zu hören war.
Ach du Scheiße,
habe ich schlechte Nachrichten, denn ich werde ab jetzt wieder regelmäßig zu hören sein. Mein Vertrag, der gilt noch.
Ja, und der ist gerade, du kannst es ruhig auch hier mal sagen, der Vertrag gilt nicht nur noch, sondern wir haben den gerade auf unbefristete Zeit verlängert. Ja.
So sieht's aus. Ja. Aber trotzdem dürft ihr uns natürlich gerne weiter ein Feedback senden.
Würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, glaube ich, war's das für diese Woche, oder?
Würde ich sagen. Wird Zeit, dass Tennis wieder gespielt wird. Ich finde, das merkt man mal wieder, aber auch bei den heutigen Themen.
Ja. Hoffentlich haben wir euch trotzdem einigermaßen auf den neuesten Stand gebracht. Wir werden uns weiterhin um interessante Gäste kümmern, auf das ein oder andere skurrile, interessante, wichtige oder auch unwichtige Thema vorbereiten und würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter, wenn nicht digital, elektronisch, so auch gerne vor Ort in eurem Tennisverein, in eurer Tennismannschaft, bei euren Tenniskumpels. Einfach mal sagen, ey, Tennisproleten hast du schon mal gehört, hör dir mal an, ist ganz cool. Ja? Alle Folgen von uns auf jedem Podcatcher eurer Wahl, ob bei Apple, Spotify oder wo auch immer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Von mir liebe Grüße an euch alle, liebe Grüße an dich, Daniel, und bis demnächst. Ciao.
Und tschüss.